Wer eben gut aufgepasst hat, der hat gehört, dass ich 4 Jahre am TSR studiert habe und jetzt noch 2 Jahre meinen Master mache. Wer gut in Mathematik ist, der weiß, dass das 6 Jahre macht. Und in diesen 6 Jahren hört man als Student eine Frage sehr oft. Und das ist: Und Kai, was machst du nach deinem Studium? Und wenn man nicht wirklich einen Plan hat, dann kann man diese Frage recht leicht beantworten. Entweder sagt man, ich weiß es nicht. Oder man sagt, zumindest mit dem Theologiestudium, ich möchte gerne in den vollzeitlichen Dienst gehen. Und besonders über diese zweite Frage habe ich diese Woche intensiv nachgedacht. Weil ich mich einfach gefragt habe, was bedeutet das überhaupt, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen? Ist dieser vollzeitliche Dienst etwas, was in der Zukunft liegt? Und überhaupt, ist mein Leben zurzeit kein Dienst für Gott? Und dann, ist man für den vollzeitlichen Dienst nur dann qualifiziert, wenn man mindestens 4 Jahre in der Bibelschule studiert hat? Deswegen, wie eben schon erwähnt, habe ich mein Thema genannt, der vollzeitliche Christ. Und in dieser Predigt möchte ich dafür argumentieren, oder ich möchte gute Gründe nennen, dass jeder Christ dazu berufen ist, ein vollzeitlicher Christ zu sein. Und die Betonung liegt hier besonders auf jeder und auf ist. Denn dieser vollzeitliche Christ, das ist jetzt nichts, das irgendwie in der fernen Zukunft liegt, sondern das beginnt hier und jetzt. Wir dürfen keine Teilzeitchristen sein. Und wie schön wäre das manchmal, wenn man sich so seine Zeit mit Gott abstellen lassen könnte. So nach dem Motto, aber Gott, ich habe doch heute schon mindestens 30 Minuten dir die Ehre gegeben, das reicht doch, jetzt brauche ich mal Zeit für mich. Aber so funktioniert Christsein nicht. Denn als Christ sollten wir Gott immer die Ehre geben wollen. Und das ist etwas, was wir gerne machen sollten. Und als ich so mir Gedanken gemacht habe über den vollzeitlichen Christen, da kamen mir immer wieder die gleichen Fragen. Was ist meine Bestimmung? Wozu hat Gott mich erschaffen? Wozu hat Gott mich berufen? Es geht auch darum, welche Rolle Gott in meinem Alltag hat. Aber dann auch die andere Perspektive. Wie sieht Gott mich? Und wenn ich so durch meine Bibel blättere, dann bin ich echt dankbar für die Briefe von Paulus. Denn Paulus sagt recht deutlich, was er gut an Gemeinden findet, aber er sagt auch recht deutlich, was er nicht so gut an den Gemeinden findet. Und oft frage ich mich, was für einen Brief würde der Herr Paulus mir schreiben? Oder meiner Gemeinde? Aber natürlich ist das Urteil von Gott noch wichtiger. Das Urteil von Paulus ist auch wichtig, aber das Urteil von Gott ist das, worum es wirklich geht. Mein Predigttext steht in Amos 5, die Verse 21 bis 24. Und dieser Bibeltext enthält eine Aussage von Gott über Israel. Und der Sprecher in diesem Text ist wirklich Gott. Es geht einfach darum, was Gott sagt. Und vorweg vielleicht die Anmerkung, dass Gott in diesem Text provozieren möchte. Er möchte auch herausfordern. Denn er sagt ganz, ganz klar, was er von den Gottesdiensten der Israeliten hält. Schlussendlich möchte dieser Text aber auch uns hinterfragen. Gott spricht in Amos 5, 21 bis 24. Ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen, kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Und an euren Speiseopfern habe ich kein Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Ich finde, dieser Text macht recht eindrucksvoll deutlich, dass es Bereiche in unserem Leben gibt, die Gott hasst. 2 Gedanken möchte ich aus dem Text weitergeben. Falscher Gottesdienst, fehlender Gottesdienst. Und was Gott hier so formuliert, ist sehr drastisch. Denn er lehnt quasi alle religiösen Aktivitäten der Israeliten ab. Er hasst die Festversammlungen. Und diese Festversammlung, diese Feste sind jetzt nicht irgendwelche gottlosen Partys. Es geht um Gottesdienste. Dieser Text ist eine Einladung, alles zu hinterfragen. Warum feiern wir eigentlich Gottesdienst? Und diese Frage kann man unterschiedlich beantworten. Ich gehe gerne in den Gottesdienst, weil mir die Gemeinschaft mit anderen Christen so wichtig ist. Die besinnlichen Worte der Predigt oder ich gehe in den Gottesdienst, weil ich einfach gerne singe. Egal warum Gott die israelitischen Gottesdienste ablehnt und egal warum Israel überhaupt Gottesdienste feiert, eins ist klar, Gott hasst die Gottesdienste der Israeliten und alles, was drumherum geschieht. Die Opfer, die Lobpreislieder, alles wird abgelehnt. Ist es falsch, dass Israel diese Dinge macht? Nein, natürlich nicht. Israel macht genau die richtigen Dinge. Denn wenn wir so die Bücher Mose lesen, da wird genau beschrieben, was Israel machen soll. Bringt Opfer dar, versammelt euch, um Gott zu feiern. Erinnert euch immer wieder daran, was ich gemacht habe. Feiert Gottesdienste. Gottesdienste zu feiern, war ein Gebot von Gott. Und was all diese Dinge angeht, war Israel sehr, sehr gehorsam. Israel opfert, Israel feiert Feste, Israel feiert Gottesdienste. Das Problem ist nur, Israel macht die richtigen Dinge falsch. Hinter den richtigen Aktivitäten steckt die falsche Einstellung. Und deswegen lehnt Gott alles ab. Er hasst die Gottesdienste der Israeliten. Gott empfindet Verachtung für den israelitischen Kult. Denn Israel hat vergessen, warum sie Gottesdienste feiern. Gott anzubeten ist seiner leeren Religion verkommen. Das Herz war nicht mehr bei der Sache. Und noch deutlicher wird das Ganze, wenn wir uns die religiöse Landschaft der Israeliten angucken. Was kritisiert Amos in seinen Predigten? Er kritisiert immer wieder diese Vermischung von den Religionen. Klar, auf der einen Seite wird irgendwie noch Jahwe, Gott, angebetet, aber dann auf der anderen Seite finden wir auch Baal. Der Baalkult war ganz groß im Kommen, hatte seine eigenen Schreine und auch der wurde angebetet. Amos kritisiert, dass die Anbetung von Jahwe zu einer leeren Institution verkommen ist. Und an dieser Stelle müssen wir uns fragen, warum feiern wir eigentlich Gottesdienste? Das meint zunächst einfach mal diesen Sonntagmorgen-Gottesdienst, den wir jede Woche feiern. Die verschiedenen Elemente in unserem Gottesdienst, welchen Zweck haben die eigentlich? Im Bibeltext steht, dass Gott das Harfenspiel der Israeliten nicht mehr hören möchte. Gut, ich weiß und ich bin mir dessen bewusst, wenige von uns musizieren mit der Harfe im Gottesdienst, aber wir haben ähnliche Instrumente. Wir haben das Klavier, wir haben die Gitarre. Wenn wir Musik machen im Gottesdienst, worum geht es uns da? Wollen wir uns präsentieren oder wollen wir Gott die Ehre geben? Wenn wir mitsingen, dann neigen wir uns manchmal dann zu so in so eine bestimmte Stimmung uns hineinzusingen, damit es uns gut geht. So besinnlich wollen wir uns fühlen, uns ein gutes Gefühl geben. Aber das oberste Ziel der Musik sollte doch sein, Gott die Ehre zu geben, Gott anzubeten. Gott will die Opfer der Israeliten nicht mehr riechen. Gut, wir opfern nicht mehr, aber wir sammeln die Kollekte ein. Warum machen wir das eigentlich? Geht es uns dabei darum, dass Menschen sehen, wie viel wir geben oder dass Menschen sehen, dass wir geben? Oder geht es uns darum, Gott die Ehre zu geben? Wieder kommt es auf die Herzenshaltung an. Israel hat die richtigen Dinge falsch gemacht. Machen wir in unserem Gottesdienst also die richtigen Dinge richtig oder machen wir die richtigen Dinge falsch? Und schlussendlich müssen wir noch einen Schritt weiter gehen. Weg von unserem Sonntagmorgen-Gottesdienst hin zu unserem täglichen Gottesdienst. Und jetzt sind wir mittendrin im Thema, der vollzeitliche Christ. Gibt es überhaupt einen täglichen Gottesdienst in unserem Leben? Oder läuft unser religiöses Leben ab wie so ein Uhrwerk? Immer weiter, immer weiter. Alles völlig automatisch. Vor dem Essen wird gebetet. Das macht man doch so. Sonntagmorgen geht man in den Gottesdienst. Genau das macht man so. Und natürlich sind diese Dinge richtig. Es ist richtig, vor dem Essen zu beten. Es ist richtig, in den Gottesdienst zu gehen. Es ist richtig, Gott zu loben in Liedern. Aber machen wir diese Dinge aus den richtigen Gründen? Und ich glaube, es besteht so eine gewisse Gefahr, wenn wir alles nur noch völlig automatisch machen in unserem geistlichen Leben. Natürlich hat es Vorteile. So ein geregeltes geistliches Leben, das ist wichtig. Es tut gut und wir brauchen das. Aber Diese Strukturen und diese Traditionen haben auch gewisse Risiken. Denn wenn unser Herz nicht mehr bei der Sache ist, dann haben wir Probleme in unserem geistlichen Leben. Anbetung darf nichts sein, was wir einfach so automatisch machen, so aus Pflichtbewusstsein, sondern Anbetung sollte etwas Natürliches sein, was wir gerne machen. Es ist etwas, wofür wir uns vielleicht jeden Tag aufs Neue entscheiden sollten. Und wenn man Christ ist, wenn man lange Christ ist, dann besteht vielleicht irgendwann diese Gefahr, dass wir die Begeisterung verlieren. Die Begeisterung für Jesus, die Leidenschaft für Jesus. Wenn wir zum Beispiel Lieder singen, Lobpreislieder, natürlich bewegen sich unsere Lippen immer weiter, aber singt unser Herz mit? Denn durch unsere Lieder wollen wir doch bekennen, woran wir glauben. Und es ist eine Gefahr, dass Lieder nur noch Lippenbekenntnisse sind. Wenn wir mit dem Mund singen, dann soll auch unser Herz singen. Wir müssen uns Gott ganz hingeben. Und ich weiß, das ist keine Sache, die uns leicht fällt. Und ganz besonders für sture Menschen wie mich ist das wirklich schwer, sich Gott ganz hinzugeben. Denn alles in uns sagt doch irgendwie, aber ich will mein Leben selber in die Hand nehmen. Ich weiß es doch selber viel besser. Dieser Kontrollverlust. Aber nur weil es schwer ist, sich Gott ganz hinzugeben, heißt es doch nicht, dass es falsch ist. Nochmal zu Israel. Nach außen hin ging es diesem Volk richtig, richtig gut. Wirtschaftlich gesehen war alles top. Politisch gesehen war alles so gut wie noch nie zuvor. Denn sie hatten einfach Frieden in alle Richtungen. Aber geistlich gesehen, innen drin, ging es Israel richtig miserabel. Ich muss ehrlich sein. Ich kenne diese Momente. Und das sind die Momente, die Gott in meinem Leben hasst. Persönlich geht es mir gut. Ich bin gesund. Keine wirklichen Probleme im Leben. Nach außen hin lebe ich ein frommes, geistliches Leben. Aber in Wirklichkeit bin ich geistlich am Verhungern. Und das liegt nicht an Gott. Das ist meine Schuld. Gott streckt seine Hand nach mir aus. Gott ist da. Er wartet auf jeden Einzelnen von uns. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben. Er will durch sein Wort zu uns sprechen. Aber nehmen wir uns auch die Zeit, hinzuhören und zu fragen, Gott, was möchtest du mir überhaupt sagen? Nehmen wir uns Zeit, uns zu hinterfragen und zu gucken, Gott, worin spricht mein Leben nicht deinen Maßstäben? Gott, wo in meinem Leben fehlt Gerechtigkeit? Und diese Frage führt uns direkt hin zum zweiten Punkt. Fehlender Gottesdienst. Und ich habe eben deutlich gemacht, dass Israel geistlich tot gewesen ist. Sie lebten nach allen religiösen Vorschriften, aber die Hingabe, das Herz hat gefehlt. Das waren die ersten drei Verse. Kommt noch der Vers 24. Und ich glaube, Vers 24 ist die logische Folge von dem, was erst beschrieben worden ist. Die ersten drei Verse, Gott lehnt alles ab. Alle religiösen Vorschriften und alles, was Israel so macht, wird abgelehnt. Und jetzt Vers 24. Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Gott baut einen Kontrast auf. Auf der einen Seite das, was Israel macht, das Befolgen von religiösen Handlungen, das Feiern von Gottesdiensten, all dies lehnt er ab. Und die Gründe dafür habe ich genannt. Und jetzt das große Aber. Es folgt das, was Gott sich von Israel wünscht. Und schlussendlich, was er sich von uns wünscht. Aber Gerechtigkeit. Weil das geistliche Leben nur noch eine Fassade gewesen ist, fehlt auch die Gerechtigkeit. Und fehlende Gerechtigkeit bedeutet fehlender Gottesdienst. Denn Gott zu dienen, mit Gott zu leben, täglich Gottesdienst zu feiern, heißt Gerechtigkeit zu leben. Und wir haben dann im Leben Gerechtigkeit, wenn wir ein lebendiges geistliches Leben haben. Und Gott vergleicht diese Gerechtigkeit mit einem Bach, der im Sommer austrocknet. Ein trauriges Erlebnis. Denn ein ausgetrockneter Bach ist ein toter Bach. So darf unsere Gerechtigkeit nicht sein. Sie soll sein wie ein reißender Fluss. Ungefähr so wie der Rhein. Das ist ja nicht ganz so weit weg von hier. Und vielleicht sollten wir nach dem Gottesdienst alle mal gemeinsam dorthin spazieren und gucken, wie unsere Gerechtigkeit sein soll. Wenn wir einfach raufgucken und sehen, genauso wie dieser Rhein dahin fließt, so soll unsere Gerechtigkeit sein, lebendig und kraftvoll. Aber als Gott zu Israel sprach, war ganz deutlich, Israel, du hast keine Gerechtigkeit. Woran macht Gott das fest? Zum Beispiel am Umgang der Reichen mit den Armen. Israel war eine gespaltene Gesellschaft. Auf der einen Seite oben haben wir die reiche Oberschicht, denen es wirklich richtig gut geht. Und dann natürlich gibt es noch die sozial Schwachen, diejenigen, die nichts haben. Und die Reichen, die nutzten die Armen einfach aus. Sie kümmerten sich nicht um die Armen, nicht um die Bedürftigen. Und das ist recht selbstsüchtig von ihnen. Das Schicksal der anderen war ihnen egal. Und das ist der Punkt, der mich so aufregt. Das halte ich ein Unding. Wir haben ja ein Volk, von dem Gott sagt, du bist mein, dich habe ich erwählt. Und was macht dieses Volk? Es heuchelt Gottesdienste vor. Es heuchelt vor, fromm zu leben. Israel soll Licht sein. Und sie denken, Licht zu sein bedeutet, fromm zu leben. Und das Schlimmste an dieser Sache ist, der Prophet, den Gott schickt, den lehnt Israel ab. Sie schicken den Propheten wieder weg und sagen, Amos, hau ab, predige woanders, wir wollen dein Wort nicht hören, denn wir leben doch fromm genug. Denn mit ihrem eigenen Leben sind sie zufrieden. Es geht ihnen ja ach so gut. Und wenn einem persönlich nichts fehlt, wozu braucht man dann noch Gott? Das Problem ist nur, ich kenne dieses Gefühl. Man, häufig sagt man ja, oh Israel, das schlechte Israel, und vergisst dabei zu sagen, dass wir oft diesem Volk Israel sehr ähneln. Menschen kommen nur noch dann zu Gott, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie etwas von ihm brauchen. Aber das Problem ist, es ist falsch, wenn wir nur in schlechten Zeiten zu Gott kommen. Ich kann doch Gott nicht plötzlich vergessen, nur weil es mir auf einmal wieder gut geht. Und natürlich ist es nicht verkehrt, zu Gott zu kommen, wenn es uns schlecht geht. Das Problem ist aber, wenn wir das nur machen, wenn es uns schlecht geht, dann haben wir geistliche Probleme. Und dann leben wir kein vollzeitiges Christsein. Was begeistert dich am meisten an Gott? Häufig antwortet man oder manchmal antwortet man, am meisten begeistert mich an Gott, dass er für mich da ist, wenn es mir schlecht geht. Und ich glaube, diese Antwort ist Blödsinn. Meine Antwort sollte sein, am meisten begeistert mich an Gott, dass ich ein Sünder bin und dass Gott mich trotzdem annimmt, dass Gott mich trotzdem liebt und dass er mir vergibt. Und aus diesem Verständnis heraus sollte unsere Hingabe für Gott entstehen. Und aus dieser Hingabe sollte Gerechtigkeit kommen. Gibt es bei uns im Leben Gerechtigkeit? Schauen wir doch mal in unser Leben. Und wir können jetzt natürlich beim offensichtlichen Thema anfangen, Flüchtlinge, und sagen, wir müssen als Christen in diesem Thema gerecht handeln. Aber das sollte klar sein. Deswegen habe ich mir in der Vorbereitung gefragt, wo sollten wir als Christen gerecht leben? Und ich war auf der Suche nach einem ganz, ganz großen Beispiel, das wirklich klar macht, wir müssen gerecht leben. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto deutlicher wurde mir, eigentlich geht es nicht um die großen Beispiele. Eigentlich geht es um die kleinen Dinge, die Kleinigkeiten. Ich glaube, als Christen leben wir dann gerecht, wenn wir zum Beispiel die Steuererklärung ehrlich ausfüllen, wenn wir die Straßenverkehrsordnung einhalten, wenn Ehemänner freiwillig Staub saugen, wenn wir aufrichtig sind, wenn wir bereit sind zuzuhören. Und wenn man all diese Beispiele nebeneinander legt, dann fällt doch irgendwie auf. Gerecht zu handeln bedeutet selbstlos zu handeln. Es geht immer wieder darum, dass wir unseren Nächsten höher sehen als uns selber. Dass wir uns selber aufgeben. Aber diese Art der Gerechtigkeit bekommen wir nur durch Jesus. Wie werden wir also gerecht? Und den ersten Schritt davon habe ich gerade schon genannt. Begegne deinem Gott. Lasst uns vor Gott mit einem aufrichtigen Herz treten, das offen ist für sein Wort. Vielleicht ist es an der Zeit, wieder umzukehren. Und als Christen neigen wir dazu, immer wieder zu predigen, kehrt um, aber das verkündigen wir nur zu Nichtchristen und die müssen Buße tun. Und dabei vergessen wir recht schnell, dass wir genauso diese Umkehr benötigen, die Buße. Denn wenn ich egoistisch handle, muss ich genauso umkehren. Denn wenn wir das machen, und nur wenn wir das machen, wenn wir umkehren, wenn wir Buße tun, dann werden wir durch Gott erkennen, wo bei uns im Leben Gerechtigkeit fehlt. Wir werden erkennen, wo es Sünde in unserem Leben gibt. Und das können wir vor Gott bringen. Und er wird uns reinigen. Er wird uns heil machen. Und wenn das geschieht, dann sind wir bereit zur kompletten Hingabe, zu einem vollzeitlichen Christsein. Dann fließt durch Gott Gerechtigkeit aus unserem Leben heraus, wieder rein. Dann bekommen wir wieder einen Gottesdienst, den Gott liebt. Ein Gottesdienst, über den sich Gott freut. Und dieser Dienst nach außen ist ein Zeichen für unsere innere Hingabe. Und schlussendlich müssen wir immer wieder feststellen, diesen Teilzeitchristen, den gibt es nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Am Anfang habe ich 3 Fragen gestellt. Was ist unsere Bestimmung? Wozu wurde ich erschaffen? Wozu hat Gott uns berufen? Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage sollte immer die gleiche sein. Wir wurden dazu erschaffen, wir wurden dazu berufen, unser Leben als einen Gottesdienst zu feiern. Als einen Gottesdienst, den Gott nicht hasst. Denn Gottesdienst zu feiern heißt schlussendlich, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und in dieser Gemeinschaft sollen wir uns Gott hingeben. Wir sollen Gott mit ehrlichen Worten loben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder hinterfragen und überlegen, wie würde Gott jetzt unseren persönlichen Gottesdienst bewerten? Wäre Gott mit dem Gottesdienst, den ich tagtäglich lebe, zufrieden oder nicht? Und wenn unsere Antwort lautet, dass Gott nicht zufrieden ist, ich glaube, dann sollten wir uns hinsetzen und überlegen, wo kann ich mein Leben verändern? Wo kann ich Prioritäten neu setzen? Und ich glaube, wenn wir diese Fragen schon stellen, Gott, hilf mir, oder Gott bitten, Gott, hilf mir, dann sind wir auf einem guten Weg. Und dann sagt Gott, dein Gottesdienst, den liebe ich. Amen.